Vielen Dank, lieber Ralf, für die wirklich sehr passende Einleitung, wie wir gleich sehen werden. Ich möchte an dieser Stelle auch herzlich grüßen aus der EFG Meerholz, die jetzt seit 40 Minuten schon ihren Gottesdienst feiert. Es ist schön, hier eine halbe Stunde, so wie wir früher, sind sie jetzt früher dran und ihr früher wart um 10 Uhr, ja. Aber 10.30 Uhr geht auch. Auch wenn die Predigt ein bisschen länger heute sein wird, ich denke mal, Christian und Janina predigen nicht länger als 20 Minuten, so wie es Baptisten tun sollen. Er macht so zu mir. Na gut. Ich lese einen Text vor und entgegen der Gepflogenheiten, dass dieser an der Wand erscheint, möchte ich euch heute mal bitten, dass ihr eure Augen schließt und euch vorstellt, ihr seid Teil dieser kleinen Geschichte, die ich jetzt vortrage aus Markus 5, 1 bis 20. Es geht um den besessenen Gerasener. Und Jesus und seine Jünger kamen ans andere Ufer des Sees in die Gegend der Gerasener. Und als er aus dem Boot trat, lief ihm alsbald von den Gräbern her ein Mensch entgegen mit einem unreinen Geist. Der hatte seine Wohnung in den Grabhöhlen, und niemand konnte ihn mehr binden, auch nicht mit Ketten, denn er war oft mit Fesseln und Ketten gebunden gewesen und hatte die Ketten zerrissen und die Fesseln zerrieben, und niemand konnte ihn bändigen. Und er war alle Zeit, Tag und Nacht, in den Grabhöhlen und auf den Bergen, schrie und schlug sich mit Steinen. Als er aber Jesus sah von Ferne, lief er hinzu und fiel vor ihm nieder und schrie laut: Was willst du von mir, Jesus, du Sohn Gottes, des Allerhöchsten? Ich beschwöre dich bei Gott, quäle mich nicht. Denn er hatte zu ihm gesagt: Fahre aus, du unreiner Geist, von dem Menschen. Und er fragte ihn: Wie heißt du? Und er sprach: Legion heiße ich, denn wir sind viele. Und er bat Jesus sehr, dass er sie nicht aus der Gegend vertreibe. Es war aber dort an den Bergen eine große Herde Säue auf der Weide. Und die unreinen Geister baten ihn und sprachen: Lass uns in die Säue fahren. Und er erlaubte es ihnen. Da fuhren die unreinen Geister aus und fuhren in die Säue, und die Herde stürmte den Abhang hinunter in den See, etwa 2000, und sie ersoffen im See. Und die Sauhirten flohen und verkündeten das in der Stadt und auf dem Lande, und die Leute gingen hinaus, um zu sehen, was geschehen war, und kamen zu Jesus und sahen den Besessenen, wie er da saß, bekleidet und vernünftig, den, der die Legion unreiner Geister gehabt hatte. Und sie fürchteten sich. Und die es gesehen hatten, erzählten ihnen, was mit dem Besessenen geschehen war, und das von den Säuen. Und sie fingen an und baten Jesus, aus ihrem Gebiet fortzugehen. Und als er in das Boot trat, bat ihn der Besessene, dass er bei ihm bleiben dürfe. Aber er ließ es ihm nicht zu, sondern sprach zu ihm: Geh hin in dein Haus zu den Deinen und verkünde ihnen, welch große Wohltat dir der Herr getan und wie er sich deiner erbarmt hat. Und er ging hin und fing an, in den 10 Städten auszurufen, welch große Wohltat ihm Jesus getan hatte. Und jedermann verwunderte sich. Soweit der Text Markus 5, 1 bis 20. Und schon drängt sich die erste Frage auf: Um Himmels Willen, wie verstehen wir denn Texte dieser Art? So fremd, so zerrissen, wie erzählt aus einer fernen Traumwelt. Es gibt immer wieder in der Theologie Versuche, etwa im 19. Jahrhundert, Texte wie diese irgendwie herauszudrängen aus der Bibel. Sie sind zu geheimnisvoll. So etwa taucht dieser Text und noch nicht mal einzelne Verse von ihm auf in den Perikopenordnungen etwa der Landeskirchen, 5, 6 verschiedene Ordnungen, die verschiedene Texte aus der Bibel aufgreifen, um diese in den Gottesdiensten zu behandeln. Kein einziger Vers aus diesem Text taucht in diesen Ordnungen auf. Und dennoch, so behaupte ich, ist in diesem Bibeltext kondensiert bis zum Extremen das Evangelium, das uns anspricht und herausfordert auf Leben und Tod, auf Sein oder Nichtsein, auf Licht oder Schatten. Die historisch-kritischen arbeitenden Theologen, wie wir es auch gelernt haben, damals in Elstal, wie es gang und gäbe ist an den Universitäten, kommen zu dem Ergebnis, dieser Text sei unhistorisch. Zu viel an Widersprüchlichkeiten kommt uns hier entgegen. Wie kann es zum Beispiel sein, dass Jesus, ein Jude, in einem Gebiet auftaucht, in dem Schweine gehütet werden? Schweine waren damals und heute auch noch ein Beispiel für Unreinheit. Ein Jude hatte sich nicht mit einer Herde von Schweinen abzugeben oder auch in ihre Nähe zu treten. Oder der See Genezareth, von dem hier die Rede ist. Vergleichbar ist der Ort Gerasa, in dem dieses Schauspiel sich ereignet, mit dem heutigen Ort Geratsch in Jordanien. Das liegt etwa 60 Kilometer vom See Genezareth entfernt. Würden wir jetzt beispielsweise die durchschnittliche Laufleistung der Schweine und Säue, von denen hier die Rede ist, mit der durchschnittlichen Marschleistung der Rekruten der deutschen Bundeswehr gleichsetzen, so wären die Schweine etwa 1,5 Tage unterwegs, um aus diesem Ort ihr unrühmliches Ende im See Genezareth zu finden. Nicht zuletzt, wie kann es sein, dass eine Herde von 2000 Säuen und Schweinen mit dem Stock, mit dem Hirtenstab eines Hirten anzuführen ist? Das ist tierpsychologisch völlig unmöglich, würde jeder Hirte sprechen. Also kommen historisch-kritische Theologen zu dem Schluss, dies sei gewissermaßen eine fantastische Erzählung, die mithilfe des damaligen Weltbildes Propaganda betreibt für die Mission unter den Heiden. Soweit, so gut. Man kann diese Schlussfolgerung ziehen. Und trotzdem bleibt für uns als Bibelleser und Hörer die Frage, aber was hat dann dieser Text mit meinem Leben hier und jetzt im Jahr 2022 in Kelkheim, in meiner Situation zu tun? Vor allen Dingen wollen wir eins nicht vergessen. Dieser Text beschreibt in 7 langen Versen des Leidens, wie dieser besessene Gerasener sich quält in seinem Alltag. Es gibt viele Krankenheilungen und Dämonenaustreibungen im Neuen Testament, aber keiner von diesen Texten beschreibt mit so unheimlichen Details und solchen schrecklichen Qualen das Leiden eines einzelnen Menschen. Also sollten wir uns auch auf das Leiden dieses Menschen genauer einlassen. Freilich, alles in diesem Text ist irgendwie widersprüchlich und zerrissen. Nicht nur der Text, auch das Verhalten dieses Verrückten, dieses Besessenen, dieses Legion-Tragenden, derjenige, der nicht weiß, was ich ist, was er ist. Da ist zum Beispiel das komische Verhalten. Jesus tritt ihm entgegen. Man sollte meinen, um ihm zu helfen. Und er will ihm ja auch helfen. Und gleichzeitig wehrt sich der Besessene mit allen Kräften. Er strampelt mit Händen und Füßen. Jesus, du Sohn Gottes, ich beschwöre dich bei Gott, quäle mich nicht. Oder aber, wie kann es sein, dass Jesus erst beim zweiten Anlauf mit großer Mühe und Not des Geisterspuks in der Seele dieses Besessenen Herr wird? Wir erfahren, wie er ihn zu dieser Widerspruchsreaktion reizt und provoziert, weil er ihn von den Dämonen in großer göttlicher Autorität befreien möchte, was nur dazu führt, dass er sich bedrängt fühlt und gequält fühlt. Erst im zweiten Anlauf unter großen Konzessionen, dass die Schweine in dem See ertrinken dürfen, hört dieser Geisterspuk auf. Oder wieso freuen sich um Himmels Willen nicht die Sauhirten? Endlich ist dieser Verrückte nicht mehr da, der die Ketten zerreißt und alle bei Tag und Nacht wach hält mit seinem Gebrülle. Und nicht zuletzt, wie kann es sein, völlig singulär in diesem Text im Neuen Testament, dass da jemand, den Jesus gerade freigemacht hat, die Nachfolge verwehrt wird, offensichtlich. Jesus sagt, geh zu den Deinen. Wie also können wir Texte dieser Art verstehen, wenn alles widersprüchlich ist, alles zerrissen, sich unserer bürgerlichen Alltagsgewohnheit völlig entzieht und alles all dem widerspricht, was wir für hoch und heilig und logisch erachten? Unser Leben, unser Alltag funktioniert, ich möchte mal einen Vergleich wagen, mit Hilfe der klassischen Physik, die Newton vor 250 Jahren aufgestellt hat. Da gibt es klar erlernbare Gesetze, die kannst du lernen und die kannst du auch vorhersagen. Wenn du A machst, dann passiert B. Wenn du also zu jemandem gehst, der schreit um Hilfe und du willst ihm helfen, dann wird er sich doch freuen. Dann wird er sich öffnen dir und den anderen an dich heranlassen. Denn es ist doch nichts Größeres in seinem Interesse, als dass er endlich heile wird. So die klassische Physik. Wenn A, dann B. Ganz klar, ganz logisch. Ich behaupte aber, um Menschen wie diesen zu verstehen, müssen wir die klassische Physik einmal verlassen und die Wirklichkeit versuchen zu verstehen mit der subatomaren Physik, mit der Quantenphysik. Da ist alles chaotisch, da ist alles widersprüchlich. Da scheinen keine klaren Gesetze zu existieren. All das, was unserem bürgerlichen Alltagsdenken ein Affront ist, hat da Sinn. Wir können Menschen wie diesen Besessenen nicht verstehen, wenn wir nur auf der Ebene des Bewusstseins, auf der Ebene der klassischen Physik uns aufhalten. Wir müssen abtauchen. Wir machen genau an dieser Stelle das, wovor uns historisch-kritisch arbeitende Theologen immer wieder gewarnt worden ist, buchstäblich. Ich kann mich an meine erste Seminararbeit erinnern. Da wurde mir gesagt, bevor du nun eine Exegese treibst mit einem biblischen Text, setz dich hin, schreib deine Gefühle auf, deine eigenen Gedanken. Und wenn du das getan hast, dann schieb den Zettel beiseite, denn er stört dich doch nur. Um diesen Text zu verstehen, musst du die richtige Literatur in die Hand nehmen. Du musst die richtigen Zusammenhänge historischer Art verstehen. Ganz sicher muss man das übrigens, keine Frage. Aber nicht allein. Und wenn man dabei stehen bleibt, bleibt der Text in korrekter, aber historischer Distanz der eigenen Existenz. Wir also machen das Gegenteil. Wir wollen nicht Theologie treiben, am Menschenleid vorbei. Wir fühlen uns ein in die Bilder. Wir glauben daran, dass ein Bild mehr sagt als 1000 Worte. Wir gehen ihnen nach. Wir hören auf die inneren Resonanzen dieser Bilder. Und deswegen anfangs meine Bitte, dass ihr eure Augen schließt und diese Geschichte auf euch wirken lasst, in euch eintragt und euch in sie eintragt. Und das, was dann an Gefühlen in uns auftaucht, das sind die inneren Verstehensschablonen, mit denen wir diesen Text angehen. Ein weiteres werden wir dann entdecken, wenn wir das jetzt gleich probieren. Dieser Text mag historisch oder unhistorisch sein, es ist uns dann nämlich egal, weil wir erkennen, dass die Wahrheit dieses Textes raum- und zeitlos ist. Es geht nicht darum, dass hier etwas beschrieben ist, was sich festmachen lässt an einem konkreten Punkt in Geschichte oder Geografie. Die Wahrheit dieses Textes ist eine Wahrheit aller Zeiten und Zonen. Sie gilt überall, vor unserer Haustür, behaupte ich. Und dieses surreal, irreal anmutende Geschehen, was hier beschrieben wird, es drückt aus den Alltag vieler Menschen. Es beschreibt das Innenleben der sensibelsten unter uns. Also, noch einmal die Frage, woher kennen wir das, was dieser Text uns beschreibt? Und schon landen wir im Jahr 2022 oder im Jahr 2015 meinetwegen. Die ersten Flüchtlingswellen kommen nach Europa aus dem Süden. Scharen von verzweifelten Menschen, die aus Kriegssituationen kommen, in denen alles zerbombt ist, in denen es kein Zuhause mehr gibt, in denen nur noch das Diktat herrscht, aber keine Freiheit mehr. Es war vor 70 Jahren Wolfgang Borchert, der am Ende des Zweiten Weltkriegs genau diese Situation aufgegriffen hat. Dass es da durch Krieg einen Verlust an Heimat gibt, die nicht mehr wiederzufinden ist. Er kommt nach Hamburg zurück, kriegsversehrt innerlich und äußerlich und schafft es nicht mehr Fuß zu fassen in seiner ehemaligen Heimat. Und er will in die Elbe springen und die Elbe spuckt ihn aus und sagt ihm, es ist mir scheißegal, wie es dir geht. Du musst hier zu Hause sein, auch wenn du dich nicht mehr zu Hause fühlst. Das hier hat jetzt dein Zuhause zu sein. Und Beckmann schreit. Was natürlich für äußere Heimatlosigkeit gilt, dass da kein Zuhause mehr ist, dass man nur noch schreien will, dass man lebt wie in den Grabhöhlen. Das gilt umso mehr für das Seelenleben. Stellen Sie sich vor, Sie sind nicht Herr im eigenen Hause. Stellt euch das vor. Da tobt es in euch. Ihr wisst aber nicht, wer da in euch spricht. Ihr seid entfremdet. Ihr seid nicht mehr Herr im Haus. Ihr seid im Krieg gegen euch selbst und schlägt mit Steinen auf euch ein, damit endlich Ruhe ist. Es verhält sich so, wie man es mir mal in meinem Poesiealbum beschrieben hat, vor vielen Jahren in der Grundschule. Aus zwei Versen, aus zwei Teilen besteht dieser Spruch. Den ersten trage ich jetzt schon mal vor. Sich selbst bekriegen ist der schwerste Krieg. Sich selbst bekriegen ist der schwerste Krieg. Das, was dieser Besessene hier erleben muss, ist ein Krieg in sich selbst, gegen sich selbst, zerrissen bis zum Gehtnichtmehr. Es ist das Schicksal übrigens vieler Menschen, zu Hause sein zu müssen, wo es kein Zuhause gibt. Ob das nun ein Teenager ist, ein Jugendlicher, der nicht weiß, wer er ist, der sich nur noch hin und her gerissen fühlt, ob das vielleicht ein Nachbar ist, neben unserer Haustür, der nachts streit, sich ständig mit seiner Frau streitet, nur noch Krach im Hause und jeder hält von ihm Distanz und wird von ihm angeschrien: Was willst du, du Drecksau? Hol dein eigenes Paket hoch. Selber im eigenen Hause gehabt, Menschen, die nur noch schreien des Nachts, die nicht mehr bei sich zu Hause sind, in den eigenen vier Wänden. Nachbarn aber unerreichbar weit weg. Verrückt, ein Irrer. Wegsperren müsste man sie. Das ist die Situation von vielen Menschen. Ich hatte vor Jahren in einer Seelsorgegruppe mal einen Menschen, der sich so beschrieb: Wenn man mich fragt, wo ich zu Hause bin und wie ich lebe, dann müsste ich so antworten: Mich trennt ein großer, weiter Fluss, ein See, von der Gemeinschaft der Normalen. Da ist der See Genezareth zwischen mir und den anderen. Und da gibt es keine Brücke, kein Zusammenkommen, kein gegenseitiges Verstehen. Man könnte nur noch schreien. Die ganzen Wahnsinn, die ganze Verlorenheit und Einsamkeit, ohnmächtig rausschreien. Es verhält sich so wie bei dem berühmten Bild von Edvard Munch, dem norwegischen Maler und Grafiker, vielleicht kennt ihr das Bild, den Schrei, der Schrei. Alles im Hintergrund, nur noch verwischen, verschwommen, nichts Klares mehr, keine klaren Strukturen, Kontinuitäten, Konturen. Nur noch ein einziger Schrei, ein einziges Leiden, dieses Leben. So auch von den Besessenen, ein einziger Schrei. Und man sollte jetzt meinen, um Hilfe. Dieser Mensch müsste doch um Hilfe schreien. Und diese Hilfe eilt auch schon herbei. Jesus und seine Jünger, die allerdings entdecken müssen, dass es ein langer Weg ist ins Abenteuerland des anderen. Und die entdecken müssen, dass eben nicht alle in einem Boot sitzen, auch wenn wir es gerne hätten. Das Boot muss verlassen werden von Jesus und den Jüngern. Und da kommt es schon zu dieser ersten Widersprüchlichkeit, die ich anfangs erzählte. Jesus kommt ihm entgegen. Nur, dass der Besessene in der Folge kniefällig ihn anschreit: Quäle mich nicht, lass mich in Ruhe. Ich kann es nicht mehr hören. Lass mich in Ruhe. Lass mich mit deinem Gott in Ruhe. Wie können wir das verstehen? Ich kann mir kein tieferes Gebet aus einer schrecklichsten und tieferen Hölle vorstellen als genau das. Um Hilfe zu schreien, es nicht mehr zu ertragen, alleine zu sein und sobald jemand in die Nähe kommt, ihn wegzustoßen, wie den Teufel selber. Das ist eine Situation, die man in vielen Seelsorge- und Therapiesitzungen immer wieder erlebt. Da kommt ein Patient zu einem und der schreit um Hilfe. Er kann nicht mehr. Die Tränen fließen auf der bewussten Ebene. Er tut alles auf der bewussten Ebene, um irgendwie Hilfe zu bekommen. Und in dieser Zeit ist es besonders schwer. Die Therapeuten sind belegt und kaum noch zu fassen. Wir sind hoffnungslos unterrepräsentiert mit Hilfen dieser Art. Und so leiden Menschen Monate, mitunter Jahre. Und wenn sie denn endlich in die Praxis kommen, dann erleben sie vielleicht als Therapeut und Seelsorger genau das. Er schreit um Hilfe, sie möchte gesund werden auf der bewussten Ebene. Und gleichzeitig spürt diese Person, die krank ist, die Kraft und die Möglichkeit, wirklich heile zu werden, sich wirklich zu verändern, loszulassen, vielleicht auch nicht mehr den sekundären Krankheitsgewinn zu haben. Gesund zu sein wird auf einmal zu einer Bedrohung. Und auf der unbewussten Ebene wird dieser Patient alles tun, um den Therapeuten wieder von sich zu stoßen. Spätestens nach der 10., 20. Stunde wird er Hass auf ihn spüren, weil ihm der Therapeut zu nahe kommt. Quäle mich nicht. Geh weg mit deinen Fragen. Ich will hier eigentlich nicht sein und doch brauche ich dich gleichzeitig. Es ist so, wie es ein katholischer Theologe vor vielen Jahren mal sagte: Das, wonach wir uns am meisten sehnen, ist häufig das, wovor wir am meisten Angst haben. Was aber jetzt ist die Ursache für diese Qualen dieses Besessenen? Und die erfahren wir, als Jesus ihn später endlich nach seinem Namen fragt. Da kommen wir gleich hin. Legion trägt er in sich. Legion ist Ursache für das Chaos, für die Abwehr, für den Widerspruch dieses Besessenen. Legion ist ein Begriff aus der militärischen Fachsprache, die umfasst 3.000 bis 6.000 Soldaten, die ihn hin und her reißen. 3.000 bis 6.000 Dämonen, unreine Geister, die diesen Besessenen quälen. Mach dies, mach das. Von klein auf hat man ihm gesagt, wie er zu leben hat, was er zu denken hat, was richtig und was falsch ist. Ich sprach vor einigen Tagen, als wir vom Einkaufen wiederkamen, mit einem meiner Nachbarn. Und er sagte, er hat eine Russin geheiratet, seit 3 Jahren sind sie jetzt bombenfest zusammen, wie er immer wieder betont. Man hat mir jahrzehntelang eingetrichtert, sagte er, dass die Russen die Bösen sind. Die Russen sind die Bösen und sie bedrohen uns seit dem Zweiten Weltkrieg, schon davor. Deswegen müssen wir aufrüsten und deswegen muss die NATO sich nach Osten erweitern, denn die Russen sind eine Bedrohung. Die Bolschewiken vorher waren es, jetzt sind es die Russen. Es sind keine Kommunisten mehr, jetzt ist es die Putin-Diktatur, die Oligarchen, wie auch immer. Wir sind die Guten. Die Russen sind aber die Bösen, immer bereit zuzuschlagen. Und da, jetzt sehen wir es. Jetzt sehen wir es ja. Dass der Russe sich vielleicht aber auch bedroht gefühlt hat, dass in den 90er Jahren ein paar Mal der Frieden zum Greifen nah auf dem Tisch lag, aber die amerikanischen Politiker nicht zugegriffen haben, dass natürlich eine Aufrüstung, wenn hier zum Beispiel in Ramstein Raketen gelagert werden, dass eine Bedrohung ist und dass der Russe sich bedroht fühlt und irgendwann zuschlägt, das haben wir vielleicht nicht im Auge gehabt. Nun, wie dem auch sei. In den letzten 3 Jahren erleben wir es bei vielen Krisen, auch bei Corona. Was eigentlich können wir jetzt glauben? Die einen sagen so, die anderen sagen so. Das Netz, die Medien sind voll. Tausende von Stimmen. Legion. Was können wir glauben? Was stimmt wirklich? Wo liegt die Wahrheit? Hin und her gerissen. Geh hierhin, geh dorthin. Wir alle kennen es vielleicht im Politischen. Und schlimm wird es, wenn dieser Legion nicht nur in den Medien sich auffällt und der Teufel im Detail sitzt, sondern auch in unseren Seelen. Wenn in unseren Seelen Legion herrscht, die Eltern, die Lehrer, die Erzieher, die Pasteure, die haben uns immer wieder gesagt, was richtig ist. Vor einigen Tagen schrieb ich in einem E-Mail-Verkehr mit einer älteren Schwester, schon jahrzehntelang Christ, die ihr Leid mir klagte, als sie gemerkt hat, ich lebe nicht so, wie sie sich das vorstellt, wie ein Christ zu leben hat. Dann brach sie zusammen und dachte, man hat mir aber jahrzehntelang gesagt, so musst du leben, das ist richtig, moralisch. Und was ist jetzt, was stimmt? Tu dies, tu das. Sei tüchtig, mach was aus dir. Irgendwann kannst du selber denken und dich um dein Leben kümmern. Aber jetzt, solange du deine Füße unter meinen Tisch stellst, lebst du so, was ich für richtig halte. Und wenn man das dann mehrere Male hört als Kind und so groß wird, dann ist man irgendwann bis zum Zerreißen voll mit allerlei Fremdem, allerlei gut gemeinten Ratschlägen, die einem natürlich nur helfen wollen zu leben. In bester Absicht formuliert. Mein Sohn, meine Tochter, ich meine es doch nur gut. Kann man einen schrecklicheren Satz formulieren, in Anführungszeichen, als diesen, einem Teenager, der eben nicht mehr nur gut gemeinte Ratschläge hören will, der selber sich finden muss, eine neue, eine eigene Identität, Ralf, wie du es gesagt hast in der Einführung. Aber wo liegt die? Was ist das? Statt also lebenstauglich zu sein, den Industriestandort Deutschland fleißig anzukurbeln durch eine gute Arbeit, der wir nachgehen und schön das Geld im Kreislauf hineinzupumpen, damit keine Rezession kommt, brave Bürger tun das ja, sind wir auf einmal wahnsinnig. Wir haben vielleicht auch keine Arbeit mehr, weil wir nicht wissen, wer wir sind und was wir zu tun haben, weil es so viele Stimmen gibt. Wir hecheln einzig fremden Lebensvorstellungen hinterher. Das ist unsere Realität. Wir sind verloren, nicht mehr klar bei Verstand, nicht mehr im Reinen mit uns, unreine Geister. Um das zu beschreiben, könnte man tatsächlich Richard David Brechts Wer bin ich und wenn ja, wie viele nehmen. Das ist natürlich nur der Titel. Das Buch selber versucht, moderne philosophische Fragen im Schweinsgalopp durchzugehen, was man jetzt eigentlich behandeln müsste, nicht mehr Heklit und Heraklit und Heralind oder wie sie heißen, oder Herder und die ganzen Philosophen, Heralind natürlich nicht, aber welche philosophischen Fragen gelten heute? Das ist das Thema dieses Buches. Der Titel aber beschreibt sehr gut, was mit diesem Mann ist. Wer bin ich eigentlich und wenn ja, wie viele? Wenn man einen solchen Menschen denn fragt, wer er ist, was passiert dann? Normalerweise lernt man als guter Seelsorger und Therapeut, wenn da jemand zu einem kommt. Dann sollte man erst mal fragen, guter Mann, gute Frau, was führt sie zu mir? Wenn man nämlich sagt, wie kann ich Ihnen helfen, dann wird schon gleich ein ungutes Feld an Übertragungen geöffnet. Dann entsteht ein Gefälle, dann werde ich zum Vater, zum Lehrer, wie früher, und der andere auf einmal zum Kind. Aber Es soll ja eine Begegnung auf Augenhöhe stattfinden. Daher die harmlose Frage, was führt sie zu mir? Das wäre ungefähr so wie beim Schachspiel, der Eröffnungszug von E2 auf E4. Also viel verkehrt kann man da noch nicht machen. Aber was man dann erlebt bei Menschen wie diesen hier, ist ein Chaos, ist eine Kaskade, ist Legion. Das hört sich dann ungefähr so an. Ja, was führt mich zu Ihnen? Heute Morgen bin ich aufgewacht und habe in die Nachrichten geschaut. Atomkrieg, oh meine Güte, vielleicht sollte ich doch nochmal Vegetarier werden. Und studieren wollte ich früher Kunst, aber meine Mutter, das war eine Heilige. Und da bin ich doch ins BWL-Bereich gegangen. Ich glaube, ich versuche es nachher doch nochmal, sportliche Aktivitäten anzugehen. Man soll ja gesund bleiben, aber wer will schon alt werden? Und die Studenten, jetzt kleben sie sich am Asphalt fest. Gehe ich vielleicht doch heute Morgen in Gottesdienst? Habe ich Corona? Ich mache einen Test. Ach ja, mein Arzttermin. Und der Nachbar sagt immer, stell die Mülltonnen schon am Donnerstag raus, wenn Freitag die Müllabfuhr kommt. Legion. Jeder möchte mitreden. Alle kommen zum Zuge und platzen durch einen heraus. Was ist also mit so einem Menschen? Was heißt Legion? Jetzt kann man das den Psychrembel nehmen oder das ICD-10 oder 11 mittlerweile und ein bisschen nachschlagen. Was hat dieser Mann also? Woran leidet er? Multiple Persönlichkeit, Borderline-Strukturen, psychotisches Ansinnen, Ich-Inflation, Minderwertigkeitskomplexe ganz bestimmt, unverarbeiteten Ödipus-Komplex sowieso, das kommt immer gut und klingt schlau. Aber was dieser Besessene im Grunde genommen sagen möchte, ist an dieser Stelle Folgendes. Wenn du mich fragst, wie mein Name ist, wer ich bin, dann musst du das als allererstes lernen. Es gibt kein Ich. Es gibt kein Ich, nur ein Haufen von Komplexen und Ängsten. Oder, jetzt spreche ich mit der Bibel, eine Legion fremder Besatzer, die die Seele auf und ab marschiert, unbekannte Befehle erteilt und eine Sprache spricht, die ich nicht kenne. Aber es gibt kein Ich. Ich weiß nicht, wer ich bin, weil ein Ich nicht da ist. Fremde Besatzer, Legion, kein besseres Bild könnte man wählen als das Militär, wo jede Individualität ausgeschaltet werden soll und weshalb man viele, viele Jahrzehnte bis ins 21., 20. Jahrhundert hinein es versucht hat zu verhindern, dass Frauen ins Militär kommen. Die Israelis haben es vorgemacht, da durften die Frauen schon sehr früh rein ins Militär. Denn wenn Frauen ins Militär kommen, dann werden die Männerbündnisse zerstört. Denn die Liebe weckt die Individualität. Die Liebe sagt Ralf, sagt Christian, sagt Vanessa zu dir. Die sieht dich nicht als Rekrut, als Soldat, der in der Reihe mitmarschiert, Augen links, Augen rechts, der auf Kommando töten kann, der kein eigenes Gewissen mehr hat. Legion, Militär ist das Gegenteil von Individualität und die haust und tobt und führt Krieg in der Seele dieses Besessenen. Für so einen Besessenen sind Mitmenschen natürlich nichts weiter als Kettenbringer und Fesselkünstler. Deswegen muss er sich wehren. Für so einen wie diesen Besessenen waren Menschen immer Leute, die an die kurze Leine gelegt haben, ans Gängeband, gesellschaftsfähig geschnürt. Jesus und die Jünger erinnern diesen Besessenen an die Geister und Dämonen der Vergangenheit. Menschen sind nicht gut. Die tun mir nicht gut und deswegen Abstand. Einsamkeit, Schreien, unbedingt. Aber Abstand für jeden, der auf mich zukommt. Wild um sich schlagen, Distanz schaffen. Menschen, die helfen wollten, haben sich mit der Zeit als erstickende Fesselkünstler offenbart. Und deswegen schlägt dieser Besessene mit Steinen auf sich. Mit Steinen, um diesen Spuk endlich zu beenden. Endlich muss doch mal Ruhe sein, diesem Chor innerer Stimmen. Endlich haltet doch mal alle die Schnauze. Ich kann euch nicht mehr hören. Und er schlägt mit Steinen auf sich, damit endlich Ruhe ist. Mit nackter Gewalt, meinetwegen. Ein Leben im permanenten Kriegszustand. Legion. Bombardement. Autoaggression ist das, was hier passiert, was beschrieben wird in der Psychiatrie. Da wendet jemand Aggression gegen sich selbst an, die doch eigentlich nur den fremden Stimmen gegenüber gelten sollte. Das kann gehen bei Teenagern etwa, die sich ritzen, bis zum Suizid. Ein Suizid, ein Selbstmord ist nichts weiter als eine einzige Anklage gegen die Gemeinschaft und Gesellschaft, die einen niemals hat atmen lassen. Ihr könnt das beobachten am Frankfurter Tunnel, wenn ihr aufgeht und die Junkies euch begrüßen, die mit Steinen auf sich einschlagen, mit Spritzen, die sie sich in den Körper jagen, das Leben als ein einziger stummer Schrei, der den Inhalt enthält, aber ich muss so fortmachen und fortsetzen, denn ich kann mich nicht ändern. Ich habe Angst. Also geht es so weiter, unendlich weiter. Das ist natürlich auch kein Leben, das ist ein Unleben. Und deswegen hat das griechische Wort an dieser Stelle, was im Hintergrund steht, Grabhöhlen, etwas mit Erinnerung zu tun. Hier erinnert sich vielleicht der Besessene noch, wo er haust in den Grabhöhlen, dass es da so etwas gab, wie eine eigene Ich-Identität, die knospenhaft aufsprießen wollte. Da war mal ein Kind, das hatte geträumt, das wollte Busfahrer werden, Pilot werden, Künstler. Mädchen vor allen Dingen wurden Tierarzt oder Pferdedresseurin werden. So ist das. Und Jungs Rennfahrer natürlich. Wenn das auch gendermäßig vielleicht nicht mehr ganz so korrekt ist, aber man hört es immer noch. Und dann kommen die Eltern vielleicht und sagen, ja, das kannst du ja schön machen, aber es ist brotlose Kunst, Musik, brotlose Kunst, Kunst, brotlose Kunst. Lern was Richtiges. Geh studieren. BWL vielleicht. Machen ja auch nur ganz wenige. Nur die kleinsten Hörsäle. Hast du schön Zeit, dein Ich zu entwickeln. Also rein BWL, VWL. Hauptsache, du verdienst nachher gut. Hauptsache, du kannst dir nachher ein Leben aufbauen. Und dir soll mal alles gehören, was ich hier habe, aber bau dein Leben auf. Gründe eine Familie, fahr ein gutes Auto, zieh ein Eigenheim hoch. Mach es. Und irgendwann später, wenn du dann 60 bist, dann kannst du deinen Hobbys nachgehen. Dann kannst du Musik machen, dann kannst du Gedichte schreiben, dann kannst du deine Eisenbahn im Keller unten aufbauen. Viele Männer unter uns machen das ja heimlich. Die haben so einen Kellerraum, haben ihre Eisenbahn unten. Ich nicht, aber ich habe es gehört von vielen. Aber das kannst du irgendwann später machen, denn jetzt musst du funktionieren. Irgendwann später ist es dann aber vielleicht zu spät, weil man dann mit 65, wenn man in Rente geht, oder 67 einen Herzinfarkt hat, einen Schlaganfall oder irgendwas anderes. Alles schon gehabt. Ich bin Trauerredner und ich habe schon weit über 300 Beerdigungen gemacht. Bei jeder dritten Erzählung taucht das auf. Nach der Rente, schwupps, erster Schlaganfall. Also, wie leben? Wann damit anfangen? Wie lange noch nur den Träumen und Hoffnungen und Visionen von früher hinterherjagen und sie erschlagen mit den Steinen? Da kommen diese Bedenkenträger und zuchen einen fest und reißen einen wieder auf den Boden der Tatsachen. Was du schon wieder denkst, du Spinner. Wie also kann man so einen Menschen befreien von Legionen? Offensichtlich nicht so, wie Jesus es am Anfang versucht. Wir müssen es wirklich so sehen. In Vers 8 und 9 liest es nachher nochmal nach. Das Einzige, was Jesus erreicht, ist, dass er angeschrien wird. Nicht quäle mich. Ein exorzistischer Misserfolg. Und wir erfahren es im Nachhinein, warum. Es ist so wie bei einer Explosion. Erst fliegen uns die Fetzen um die Ohren und dann später merken wir die Zündung, wo sie eigentlich steckt. So auch hier. Jesus versucht, ihn im Namen Gottes frei zu machen. Und das, was er erntet, ist eine Explosion. Da fliegen ihm die Fetzen um die Ohren. Wie soll es auch anders sein? Dieser Besessene hat menschliche Stimmen nur als brutale Autorität erlebt. Er ist ein Opfer von Fremdbestimmung. Da kann sogar ein Mann Gottes, so sehen wir es hier im Text, offensichtlich mit dieser Art nichts ausrichten. Denn eine Vergewaltigung im Namen Gottes bleibt immer noch eine Vergewaltigung. Es wäre ungefähr so, Jesu Versuch, der erste, als wenn wir zu jemandem, der ständig fremdbestimmt ist, sagen wollten, ihn an den Schultern rütteln und sagen, jetzt hör endlich auf, dir von anderen sagen zu lassen, was du zu tun und zu lassen hast. Ihr spürt diese Paradoxie. Lass dir doch nicht von anderen sagen, wie du zu leben hast. So ungefähr ist das von der Logik her hier. Nur eine neue äußere Stimme kommt dazu. Dieser Besessene wird aber frei, indem Jesus ihn nach seinem Namen fragt. Und das ist wirklich die göttliche Art. Von Anfang an, vom Mutterleibe an, habe ich dich gerufen, heißt es zum Beispiel auch bei der Berufung Jeremias. Vom Mutterleib heißt nicht unbedingt historisch, es heißt existenziell. Grundsätzlich bist du mein Kind. Jesus fragt ihn nach seinem Namen. Wovor hast du Angst, müsste man das übersetzen. Was ist dir wichtig? Was magst du und was nicht? Wovon träumst du in der Nacht? Diese Frage, wer bist du, ist eine Frage, die stellt man immer wieder, über Jahre, im Rahmen einer geduldigen Analyse vielleicht oder auch seelsorgerlichen Begleitung. bis sich der Mensch öffnet und den Mut hat, zu sich selbst zu stellen und seine eigene Stimme vielleicht zum ersten Mal zu hören. Wer bist du? Das ist eine Frage, die lange Zeit in Anspruch nimmt, viel Geduld. Wenn ein kleines Kind einen Bauklotz hat in der Hand und nicht mehr loslässt, dann können wir, auch wenn es im Namen Gottes ist, die Faust nicht aufreißen. Es wird nur verkrampfen. Im Namen Gottes heißt es aber, den anderen nach seinem Namen zu fragen, geduldig über seine Hand zu streicheln, bis sie von alleine aufgeht. Und Jesus streichelt über die Seele des Besessenen. Wie ist dein Name? Jetzt erzähl mal. Ich will ja gar nicht mehr von mir erzählen und ich deute auch nicht das, was du sagst. Erzähl doch mal selber. Und langsam öffnet sich die Hand. Und das passiert nicht, ohne dass es mal so richtig knallt. Langes Wolkendunkel, dann geht die Sonne durch und das reinigende Gewitter. Unter großem Gepolter, müssten wir eigentlich sagen, lässt dieser Besessene die Sau raus, und zwar buchstäblich. Alles Fremde, alles Fremdbestimmte schreit er raus. Haut ordentlich auf die Pauke. Als Musiktherapeut, der ich auch bin, kann man sowas erleben. Da ist jemand voll bis zum Zerbersten mit Fremdem. Und dann hat er den Raum. Wer bist du? Und er haut ordentlich auf die Pauke. Viele Schweinereien können da passieren. Wenn ein Teenager lernt, sein Ich zu entdecken, dann knallt mal eine Tür. Dann ist er mal oder sie einen Abend weg. Und die Kinder und die Eltern haben Angst, was ist mit ihm, mit ihr. Da passieren viele Dinge, die wir als Sauerei bezeichnen würden. Und doch ist es notwendig. Doch ist es notwendig, wenn jemand wie der Besessene heil werden will. Üblicherweise gehen wir mit Leuten wie mit diesen Besessenen so um, wie es die Kettenbringer hier tun. Wir versuchen, ihn ruhig zu stellen. Nur ruhig, Brauner. Ruhig, Brauner. Sprechen Sie mal mit Leuten, die cholerische Veranlagungen haben, so. Ruhig. Was regst du dich denn auf? Was ist mit dir los? Versuchen Sie auch einen Kochtopf, versucht mal den Kochtopf mit einem Deckel unten zu halten, der unter Druck steht. Und sobald Sie dann aber den Deckel öffnen, also nach dem Namen fragen, den Raum eröffnen, da kann es wehtun. Da explodiert erstmal alles. Der Druck muss erstmal raus. Was hier passiert, ist sozusagen das Gegenteil von einer Operation. Bei einer Operation werden erstmal die Schmerzleitungen lokal oder total lahmgelegt. Hier wird jemand operiert bei wachsendem Bewusstsein. Und das tut weh. Es tut weh. Und Jesus bekommt erstmal alles ab. Das ist völlig natürlich. Er ist die Projektionsfläche für all das, was spukt in diesem Besessenen. Aufmerksamkeit provoziert Aggression. Güte setzt Gewalt frei und Zuwendung weckt Zorn. Das ist normal. Und die Qualität eines Seelsorgers erkennt sich daran, ob er das aushalten kann oder ob er nicht eigentlich Dankbarkeit erwartet. Mal ehrlich, wenn da jemand zu uns kommt und dem haben wir geholfen, wir wollen Dankbarkeit dafür. Wir wollen nicht gehasst werden dafür. Wir wollen keinen, auf Deutsch gesagt, auf die Schnauze bekommen von dem anderen dafür, dass wir ihm endlich mal eine Tür aufgemacht haben. Das aber passiert hier und es muss passieren. Es muss passieren, damit der Besessene frei wird. Und damit er da so sein kann, wie er jetzt hier sitzt. Bekleidet sitzt er da, bekleidet und vernünftig. Den, der die Legion unreiner Geister gehabt hätte. Ein Bild Ruhe, Harmonie, Frieden. Bekleidet und vernünftig sitzt er dort. Da hat jemand alles durchlebt und durchlitten von Neuem und hat sich selbst wiedergefunden. Ist bei Gott und bei sich angekommen. Das sind zwei Seiten einer Medaille. Oder, wie es der zweite Teil meines Poesiealbumspruches ausdrückt, sich selbst siegen ist der schönste Sieg. Man könnte es auch ein bisschen bildhaft ausdrücken. Aus den Schweinen, die im Meer versunken sind, sind harmlose Meerschweinchen geworden. Also nichts mehr, was ihn irgendwie in Unruhe noch versetzt. Ihn vielleicht nicht, aber die anderen umso mehr. Wenn hier gesagt wird, er ist vernünftig, dann dürfen wir jetzt nicht denken, wie Eltern vielleicht denken, wenn ihr 28, 29-jähriger Sohn endlich zur Vernunft gekommen ist. Jetzt hat er ja den richtigen Studiengang gefunden, die richtige Ausbildung. Jetzt ist er endlich zur Ruhe gekommen. Das riecht zu sehr nach Spießertum, ehrlich gesagt. Ich werde nie vergessen, in Marburg, in der Uferkirche, wo ich Pastor war, wie mein Nachbar zu mir sagte, er hätte gehört von einem in Marburg, das war der beste Abiturient. Der hat einen Schnitt von 0,7 gehabt. Das geht, wenn man überall 15 Punkte hat, also quasi 1+. 0,7 Abischnitt. Alle Unternehmen in Frankfurt lecken sich die Finger nach so einem Menschen. Die Banken, die wollen sie fördern. Der kriegt sofort ein Praktikum, ein Auslandsjahr, alles. Nur komm zu uns. Wir machen Geld mit dir. Davon hast du ja auch was. Was macht dieser junge Mann? Er geht auf eine griechische Insel und töpfert. Und das eigentliche Sakrileg, er ist auch noch glücklich dabei. Er hat sich gefunden. Die Drehscheibe vor ihm und er im Zentrum. Was will man denn mehr? Also, er hat seine Ruhe gefunden, der Besessene. Aber die anderen, die kommen in Unruhe. Denn das ist jetzt die Frage, was vertragen die Mitmenschen? Sollte man noch sagen, Spuk vorbei, Krach vorbei, endlich nachts in Ruhe schlafen können. Aber jetzt geht's richtig los. Die ganze Mischpoke wird rausgeschmissen. Jesus gleich mit. Jetzt könnte man äußerlich denken, da ist denen die Geschäftsgrundlage versaut worden. Da ist nichts mehr zu holen, weil die Schweine weg sind. Dieses Schwein hat unsere Schweine kaputt gemacht. Womit sollen wir jetzt unser Geld verdienen? Das ist die Außenseite. Aber eigentlich geht es darum, dass diese ganze Sauhirtenmannschaft Angst hat. Da ist nämlich jemand, der hat sich selbst gefunden. Der redet selber. Der quatscht nicht mehr irgendwelchem Manns nach. Oder das, was gerade en vogue ist in der Politik, in den Medien. Der hat seine eigenen Gedanken, der hat seinen eigenen Kopf. Und das ist höchst verdächtig. Der ist also jemand, der eine Gefahr dadurch wird zu anderen, weil er selber jemand ist. Der pflegt nicht mehr die bekannten Denkschemata mit und Gruppentraditionen und der plappert nicht mehr nach. Der spricht als ich. Wann sprechen wir wirklich als ich? Achtet mal darauf. Wer spricht gerade aus euch, wenn ihr gefragt werdet, wie seht ihr es eigentlich mit Corona, mit der Ukraine, mit dem und dem Thema, mit dem und dem heißen Eisen? Wer spricht dann aus euch? Wir brauchen es manchmal, zu den Richtigen zu gehören und unseren Verrückten, unseren Bettler, unseren Ausgestoßenen zu haben. Den gibt es aber nicht mehr. Der ist nicht mehr da. Kein Sündenbock mehr. Kein mehr, auf den wir die Finger zeigen, kein mehr, den wir zu essen hinstellen, den wir streicheln, den wir zur Seite schieben. Wir wissen, wir sind die Guten, wir sind in der Schafsherde. Das ist der Verrückte, der ist so ein bisschen... Das geht bis in die Gemeinde rein. Bis in die Gemeinde rein und Gemeindereihen. Bruder X, Schwester Y hat schon immer so einen Hau gehabt. Aber Jesus liebt ihn ja. Es ist so einfach, aus der Gruppe Steine zu schmeißen und zu brüllen, wenn alle anderen auch brüllen. Dann kann es ja nicht verkehrt sein. Es tut so gut, nicht die Einsamkeit einer eigenen Meinung spüren zu müssen. Und es ist verdammt nochmal so einfach, zu wissen, man gehört zu den Richtigen und zu Rechtschaffenden angesichts des unmöglichen Nachbars, der da tobt. Holmer von Ditfurth, ein Wissenschaftsjournalist, der in den 70er Jahren Querschnitt mal moderiert hat, eine bekannte Sendung, der sagte einmal, das endgültige Verbleiben in der Masse, das Dasein im Mann, ist das Zurückbleiben im Pubertätsalter der Menschwerdung. Wer im Mann bleibt, in der Masse bleibt, wird niemals ein wirklicher Mensch, weil er kein Ich entwickelt hat. Dieser Besessene also, und ich komme zum Schluss, er tanzt aus der Reihe. Der hat seine eigene Lebensmelodie gefunden. Und er hält anderen dadurch einen Spiegel vor. Er hat Rückgrat und das ist den anderen nicht geheuer. Das hohle Echo, was sie dann in sich spüren, das tut ihnen weh. Deswegen raus aus der Gruppe, raus aus der Gemeinde, raus aus der Gemeinschaft. Der denkt anders, der spricht anders als wir. Stellt euch vor, ihr sollt eure Masken von euch nehmen. Jetzt müssen wir sie ja bald wieder tragen, die äußerlichen, aber die inneren. Alles Fremde, nehmt's weg. Eine nach der anderen, eine Maske nach der anderen weg. Und was taucht am Ende auf? Ein schwarzes Loch. Wer das entdeckt, dem ist so ein Ex-Besessener unheimlich. Deswegen raus, raus mit euch. Der Besessene aber ist heile geworden. Und jetzt der letzte Punkt, er will in die Nachfolge. Und jetzt, warum verwehrt ihm Jesus eigentlich die Nachfolge? Hier zeigt sich eine unglaubliche Sensibilität Jesu, den tatsächlich viele Sozialarbeiter manchmal auch fehlt, nämlich die Gefahr neuer Abhängigkeit zu erkennen. Ich kenne Sozialarbeiter, die sich, ich möchte nicht sagen gebrüstet haben, aber denen es sichtlich gut tat, dass sie ihre Entourage an Jugendlichen, an Klienten und Mandanten, Patienten um sie herum hatten, die ihm immer wieder gesagt haben und gespiegelt haben, du bist mir eine Hilfe, wir brauchen dich ja. Genau das will Jesus verhindern. Wenn du als ich leben möchtest, dann geh zu den Deinen. Geh dahin, wo du krank geworden bist. Jetzt nicht wieder in eine neue Abhängigkeit. Es klingt so unglaublich fromm, wenn wir sprechen, wir hängen am Rockzipfel Jesu. Es klingt wirklich unglaublich fromm. Wer kann schon da widersprechen? Aber wer ist es dann, der an dem Rockzipfel hängt? Du? Ist es ein Ich? Oder ist es was auswendig Gelerntes? Eine Rolle, die du spielst? Diese Frage müssten wir uns stellen. Wir können Jesus nachfolgen, vielleicht manchmal sogar besser, wenn wir nicht mal in eine Gemeinde gehen. Beispiel. Es gibt Gemeinden und Menschen, die leiden in Gemeinden, in bestimmten Gemeinden, und die fühlen sich freier, die können Jesus besser nachfolgen, wenn sie vielleicht in eine andere Gemeinde gehen oder eine andere Gemeinschaft aufsuchen. Nahe und näher bei Jesus sein, vielleicht ohne, dass man die bestimmten Sprachspiele spricht. Zu den Deinen zu gehen, soll der Ex-Besessene, um zu lernen wieder neu, als Zeugnis für andere, was für eine starke Persönlichkeit im Namen Gottes er geworden ist. Und das ist tatsächlich das Ziel. Wenn jeder für sich ein Ich wird und eine starke Persönlichkeit entwickelt, dann ist er oder sie das beste Zeugnis für die Größe Gottes, die sich zeigt in Jesus an dieser Stelle, weil er nach dem Namen fragt. Ich denke, ihr habt an dieser Stelle ein Stück gesehen, dass es unerheblich ist, ob man einen Text als historisch oder unhistorisch bezeichnen möchte, denn dieser Text verändert unsere Historie ganz bestimmt, wenn wir uns auf ihn einlassen. Und deswegen ist für mich dieser Text beinahe der frömmste, der großartigste und der dichteste Text für das Evangelium. Gott ruft dich in eine neue Identität, in deine eigene Identität. Und wenn du da bist, dann bist du unter Umständen für andere eine Anfechtung. Aber ich möchte nicht sagen, die Gleichung stimmt, je mehr Gegenwind du hast, desto näher bist du bei Gott. Aber es kann tatsächlich manchmal so sein. Ich wünsche uns das allen, dass wir diese Erfahrung des Besessenen machen, zu uns selbst zu finden, Legion auszuspucken und zu spuken und endlich jemand Eigenes zu sein, im Namen Gottes und im Namen Jesu. Amen.